Ich will nur kurz zu allen drei Büchern was sagen. Ich sage das unverschämt, weil sie meine Bücher sind. Aber ich muss sagen, durch den Verkauf der Bücher kriege ich überhaupt kein Geld. Also mein Ferienhaus in Südfrankreich wird durch den Verkauf der Bücher nicht gebaut. Es fällt mir jetzt ein, dass mein Ferienhaus in Südfrankreich überhaupt nicht gebaut wird. Das Markus-Experiment, ich muss es klar machen in Deutschland, weil das Markus-Theater in Deutschland heißt oft das Markus-Experiment. Was blöd ist, weil das Markus-Experiment, das Buch, es geht nicht um das Theater. Es geht einfach um das Markus-Evangelium. Das heißt, es ist ich versuche durch die, also letztlich das Markus-Evangelium auszulegen. Es ist wie ein kurzer, einfacher Kommentar. Es hat nichts mit dem Theater zu tun. Dieses Buch, die 5 Gewohnheiten von zutiefst zufriedenen Menschen, das ist wie eine einfache Auslegung von 1. Mose 2. Es geht darum, was es bedeutet, im Ebenbild Gottes geschaffen worden zu sein. Das heißt, am Ende von Kapitel 1 in 1. Mose heißt es, dass Gott die Menschen nach seinem Ebenbild geschaffen hat. Und dann in Kapitel 2 macht Adam 5 Dinge, die die Tiere nicht machen können. Und er macht die Dinge, weil er im Ebenbild Gottes geschaffen worden ist. Und wenn wir diese Dinge auch praktizieren, wir tun sie eh alle, weil wir, es ist automatisch in einem Sinn, wir sind alle im Ebenbild Gottes geschaffen worden. Auch Menschen, die nicht glauben, dass es Gott gibt, übrigens, sie machen das sowieso, aber es ist eine einfache Auslegung von diesem Kapitel und mit Vorschlägen, wie das in der Praxis angewandt werden könnte. Und wie wir immer und natürlich je mehr wir so leben, so wie Menschen, die nach Gottes Ebenbild geschaffen worden sind, desto zufriedener sind wir. Und das Buch ist auch für Nichtchristen geschrieben worden. Es gibt einen Teil im Buch, es heißt Gott entdecken, und dort geht es um das Evangelium. Und danach gibt es eine sechste Gewohnheit, die auch in 1. Mose 2 ist, zu finden, aber die nur für Christen möglich ist. Spannend, oder? Wenn ich du wäre, würde ich das kaufen. Aber und dann, wie lehre ich die Bibel, damit Menschen Gott begegnen? Das ist absichtlich sehr dünn. Ich habe einen Freund in meiner Gemeinde in Southampton, der sagt, Andrew, du schreibst keine Bücher, du schreibst Postkarten. Es ist absichtlich dünn und es ist absichtlich ein How-to-Buch. Es schlägt eine Möglichkeit vor, wie man eine Bibelarbeit oder eine Predigt vorbereiten kann. Ich meine nicht, das ist die einzige Methode, aber ich glaube, es tut gut, eine Methode zu lernen, auch wenn man das dann selber ein bisschen ändert, je nachdem, wie meine Persönlichkeit ist und so weiter und so fort. Deswegen ist es so geschrieben worden. Es ist eine Methode. Und das ist gut, glaube ich, für alle Christen, aber auch für Christen, die vielleicht schon erfahren sind als Bibellehrer, aber die anderen helfen wollen, in der Bibellehre zu wachsen, man könnte das auch verwenden. Es gibt auch eine Webseite, die mit dem Buch verbunden ist. Gut. Danke.
Bitte nimm Platz und ich gebe das Mikro an Andrew weiter.
Können wir bitte Johannes 2 noch einmal aufschlagen? Wir werden einiges jetzt so ein bisschen interaktiv machen, in kleinen Gruppen. Aber zunächst einmal möchte ich ein paar Dinge als Einleitung sagen. Es ist Absicht, dass wir am Anfang die erste Hälfte von Johannes 2 gemacht haben und jetzt die zweite Hälfte, damit wir dann den Zusammenhang sowieso kennen, weil wir wissen in Kapitel 2, Vers 13, was Jesus gerade getan hat in Kana. Also das hilft uns. Ich möchte nur sagen, wenn ihr diese Auslegung gehört habt von Kapitel 2, 1 bis 12, habt ihr gesehen, dass ich einiges mache. Das gehört zu der Methode, die ich in diesem Buch vorstelle. Für mich ist es sehr wichtig, der erste Schritt ist immer, dass ich die Stelle studiere. Dass ich schaue, was steht da? Was bedeuten die Worte? Was bedeuten die Ausdrücke? Um was geht's in der Stelle? Also, dass ich mir die Zeit nehme, um die Stelle gründlich zu studieren. Das ist für mich immer Schritt Nummer 1. Schritt Nummer 2 ist für mich, dass ich versuche, eine Einteilung der Stelle zu machen in 2 oder 3 oder 4 Abschnitte. Und dann werde ich jedem Abschnitt eine Überschrift geben. Es gibt Bibellehrer, die das nicht mögen und die das nicht machen. Und das respektiere ich. Für mich ist es ein riesiger Vorteil, wenn ich studiere, mich vorbereite und auch wenn ich dann predige oder lehre, dass ich eine Einteilung habe. Dass ich weiß, dass die Verse 1 bis 9 oder 10 bis 13, 14 bis 18, dass ich weiß, was die Einteilung ist. Und es ist eine Hilfe auch, dass ich Überschriften suche, die irgendwie das zusammenfassen, was in diesem Abschnitt ist. Und ich denke auch, dass das ein großer Vorteil für die Zuhörer ist. Wenn man manchmal nicht alles mitverfolgt, ist das Deutsch? Oder ein bisschen eingeschlafen ist, dann kann man leichter wieder einsteigen, wenn man weiß, in welchen Teil der Stelle man ist und um was es ungefähr geht. Also ich denke, das ist ein großer Vorteil für die Zuhörer auch. Alle sind nicht meiner Meinung, das ist erlaubt. Ich verlasse euer Land sowieso am Montag. Aber das ist immer das, was ich mache, wenn ich die Bibel lehre. Also Schritt Nummer 1, ich studiere die Bibelstelle. Schritt Nummer 2, ich versuche eine Einteilung zu finden in 2 oder 3 oder 4 Abschnitte. Es werden Witze erzählt, gemacht und ich nehme an, auch in Deutschland, über diese drei Teile in einer Predigt. Und ich denke, natürlich sollte das nicht immer drei sein. Es kommt darauf an, wie die Stelle ist. Wie der Aufbau, wie die Struktur der Bibelstelle ist. Aber ich sage, ich denke, viele Bibelstellen haben drei Teile. Ich glaube nicht, dass das Zufall ist eigentlich. Ich glaube, viele Bibelstellen haben drei Teile. Und wenn es drei Teile gibt, dann schäme ich mich überhaupt nicht, drei Teile zu haben. Aber natürlich gibt es Stellen, wo man sagt, na, es sind 2 oder 3 oder 4, aber nicht zu viele. Ein bekannter englischer Prediger vor ein paar Jahrhunderten hat angeblich gegen Ende eine Predigt einmal gesagt, und jetzt kommen wir zum 56. Punkt. Und ich glaube, wenn ich eine Predigt halten würde, eine Bibelauslegung, und am Anfang sagen würde, ja, das ist eine tolle Stelle, sind 56 Punkte. Ich meine, ihr lacht, weil ihr wisst, dass das nicht passieren wird. Aber wenn ich das machen würde und ihr würdet mich nicht kennen, gäbe es die Angst. Und wahrscheinlich eine Volksbewegung Richtung Ausgang. Drei sei nicht gegen drei Teile, wenn es drei Teile gibt. Irgendwas ist wichtig mit dem Nummer, mit der Zahl drei. Ich weiß es nicht. Ein einfaches Beispiel. Viele Witze hängen davon ab, dass die Nummer drei sehr wichtig ist. Ich erzähle diesen Witz. Zwei Buben, Jungs, schreiben eine Prüfung in der Schule und der Lehrer kommt, um zu schauen, dass sie nicht schwindeln. Und er schaut die Blätter an und er sagt einem Schüler, du schwindelst, du schaust auf das Blatt deines Nachbarn. Und er sagt, na, ich schaue nicht. Und der Lehrer sagt, ja, doch, du schaust, du schwindelst. Schau die beiden Blätter an. Er hat geschrieben Nummer eins, ja. Du hast geschrieben Nummer eins, ja. Er hat geschrieben Nummer zwei, nein. Du hast geschrieben Nummer zwei, nein. Er hat geschrieben Nummer drei, ich weiß nicht. Du hast geschrieben Nummer drei, ich auch nicht. Ist das zu intellektuell für euch? Ich kann das jetzt nicht beweisen, aber wenn man das anders erzählen würde, nicht mit drei, wenn ich sagen würde, er hat Nummer eins geschrieben, er hat geschrieben Nummer eins, ja, du hast geschrieben Nummer eins, ja. Er hat geschrieben Nummer zwei, ich weiß nicht, du hast geschrieben Nummer zwei, ich auch nicht, würden die Leute viel weniger lachen. Es stimmt. Und wenn man das als viertes machen würde, er hat geschrieben Nummer vier, ich weiß nicht, du hast geschrieben Nummer vier, ich auch nicht, würden die Leute weniger lachen. Es steckt etwas in der Nummer drei. Aber das bedeutet nicht, dass ich immer drei Teile suche. Aber ich muss sagen, ich staune, wie oft eine Bibelstelle sich leicht in drei Teile einteilen lässt. War das Deutsch? Okay, gut. Ich bin auch überrascht. Das heißt, ich versuche, die Einteilung zu machen, dass ich das, und natürlich kann man manchmal in deine Übersetzung gibt es wahrscheinlich Absätze. Und vielleicht sind die Absätze da eine Hilfe, aber nur eine Warnung, natürlich, die Absätze sind nicht im griechischen Text und im Alten Testament, im hebräischen Text dabei, sind keine Absätze, ist einfach durchgeschrieben. Also das heißt, die Absätze sind Vorschläge von den Übersetzern, wie die Stelle aufgebaut ist. Aber es lohnt sich, das anzuschauen. Und vielleicht ist es hilfreich, vielleicht ist es nicht hilfreich. Und die Frage ist, wo fängt ein neuer Abschnitt an? Zum Beispiel, wenn ein Vers mit dem Wort anfängt, aber, also nicht mitten in einem Satz, sondern am Anfang eines Satzes, aber, dann ist das fast immer der Anfang eines neuen Gedanken, eines neuen Abschnitts. Der Vers mit deswegen, der Satz fängt mit deswegen an, ist es entweder der Anfang eines neuen Gedanken oder der Abschluss von dem früheren Gedanken. Es gibt einige Dinge, die vielleicht Hinweise darauf sind, wo ein neuer Abschnitt beginnt. Und ihr habt gesehen, wie ich das gemacht habe mit der ersten Hälfte des Kapitels, wenn ihr die Bibel bitte aufschlagt. Ich sage nicht, dass das die einzige Möglichkeit ist, aber ich habe 1 bis 5 gehabt und dann 6 bis 10 und dann 11 und 12. 1 bis 5 kommt mir vor, das ist immer alles irgendwie Vorbereitung. Das ist noch nicht das Wunder, das ist alles davor. Dann 6 bis 10, das ist das Wunder selbst. Und 11 und 12, das ist die Reaktion nach dem Wunder. Das ist meine Begründung. Ich sage nicht, dass es die einzige Möglichkeit ist, aber das ist meine Begründung, warum ich die Stelle so eingeteilt habe. Macht das Sinn? Ich meine nicht, bist du meiner Meinung, aber versteht ihr, was ich meine? Ja, 3, 4 von uns verstehen, was ich meine. Das ist super. Das heißt, ich versuche zunächst einmal die Einteilung zu machen. 2 oder 3 oder 4 Abschnitte, nicht 56 Abschnitte. Dann versuche ich, Überschriften zu finden für diese für diese Abschnitte. Und die Überschriften sollen normalerweise zwei Eigenschaften haben. Eigenschaft Nummer eins ist, jede Überschrift soll dem Abschnitt treu sein. Das ist eh klar. Also jede Überschrift soll dem bestimmten Abschnitt treu sein. Das bedeutet nicht, dass die Überschrift alles, alle Details einschließen kann. Natürlich nicht, das wäre blöd. Das ist nur eine Überschrift. Aber sie soll dem Abschnitt treu sein. Das ist sehr wichtig. Und die zweite Eigenschaft der Überschriften ist für mich, die Überschriften sollen womöglich zusammenpassen. Ich werde erklären, ich werde euch ein paar Beispiele geben, um das klar zu machen, was das bedeutet, was ich damit meine. Hier sind drei Überschriften. Es handelt jetzt nicht um Johannes 2. Drei Überschriften, die nicht zusammenpassen. Okay? Nehmen wir an, ich lege eine Bibelstelle aus und ich habe diese drei Überschriften. Und vielleicht ist jede Überschrift dem jeweiligen Teil treu, aber diese Überschriften, die ich jetzt sagen werde, sie passen nicht zusammen. Hier sind die drei Überschriften. Erstens, Gott ist Liebe. Zweitens, wenn wir die Heilsgeschichte im Alten Testament anschauen, sehen wir, dass es immer der Plan Gottes war, dass er eine Nation haben würde, die ein Licht für die Völker sein sollte, damit die Völker zu Gott finden können. Und drittens, sollten mehr beten. Gehen wir davon aus, diese drei Überschriften sind dem jeweiligen Teil der Stelle treu, aber seht ihr, dass diese Überschriften nicht zusammenpassen. Die Leute werden sich nicht nachher daran erinnern. Und ich möchte, dass meine Zuhörer, ich möchte, dass ich mich daran erinnern kann, damit ich das predigen kann, aber ich möchte auch, dass meine Zuhörer sich daran erinnern können, damit sie nachher darüber nachdenken können, darüber beten können, darüber reden können mit ihren Freunden. So zum Beispiel gestern Abend, hoffentlich wissen einige noch, der Geist ist der forschende Geist, der offenbarende Geist, der inspirierende Geist, der erleuchtende Geist. Also ich versuche, sowas immer zu machen. Ich gebe euch ein Beispiel. Ich habe als Student eine Bibelarbeit gehört über den barmherzigen Samariter. Und der Redner bei unserer Studentengruppe hat über diese Stelle gepredigt, Lukas 10. Und er hat drei Überschriften gehabt. Er hat gesagt, es sind drei Einstellungen, Lebenseinstellungen hier in dieser Stelle. Und er hat drei Überschriften gehabt, die diese drei Lebenseinstellungen zusammenfassen. Also zunächst einmal die Lebenseinstellung der Räuber. Das ist die erste Überschrift jetzt. Was dir gehört, gehört mir, wenn ich es kriegen kann. Was dir gehört, gehört mir, wenn ich es kriegen kann. Zweitens, die Lebenseinstellung der religiösen Menschen, die nicht geholfen haben. Was mir gehört, gehört mir, wenn ich es behalten kann. Und drittens, die Lebenseinstellung des Samariters. Was ist die Lebenseinstellung des Samariters? Ja. Was mir gehört, gehört dir, wenn du es annehmen kannst. Seht ihr, dass diese Überschriften zusammenpassen? Sie bleiben im Gedächtnis. Auch wenn du sie nicht magst, habe ich eine schlechte Nachricht für dich. Du wirst sie wahrscheinlich nie vergessen. Nächstes Mal, wenn du diese Stelle anschaust, wirst du denken, was dir gehört, gehört mir, wenn ich es kriegen kann. Was mir gehört, gehört mir, wenn ich es behalten kann. Was mir gehört, gehört dir, wenn du es annehmen kannst. Also ich versuche, Überschriften zu finden, die irgendwie zusammenpassen, damit sie im Gedächtnis bleiben. Hier mit der ersten Hälfte von Kapitel 2 in Johannes-Evangelium habe ich dann ein bisschen geschwindelt, weil die ersten zwei irgendwie zusammengepasst haben, meiner Meinung nach. Jesus der Gast, Jesus der Gastgeber. Es wäre möglich, vielleicht eine dritte Überschrift zu finden für 11 und 12, Jesus der Herr. Es wäre möglich. Ich habe einen Grund, warum ich das nicht gemacht habe, und ich werde das später sagen, wenn ich das nicht vergesse zu sagen. Aber meine Überschrift für die Verse 11 und 12 war Reaktion, echter Glaube. Und vielleicht wissen einige schon, warum das meine Entscheidung war. Aber das war die Einteilung und dann die Überschriften dazu. Das heißt, meine ersten zwei Schritte bei der Vorbereitung, eine Bibelarbeit oder, ich mache das auch, wenn ich einen Gesprächskreis leite. Ich mache das auch. Also ich mache diese Einteilung mit Überschriften, obwohl es ein Gespräch sein wird und nicht so vortragsmäßig. Das heißt, Schritt Nummer eins, ich studiere die Stelle. Schritt Nummer zwei, ich mache eine Einteilung und ich finde Überschriften für jeden Teil. Und die Überschriften sollen ihrem Teil treu sein und die Überschriften sollen zusammenpassen. Ja, das sind die ersten zwei Schritte, die ich mache, wenn ich eine Bibelarbeit oder eine Predigt oder eine Auslegung vorbereite. Jetzt werden wir versuchen, sowas auszuprobieren mit der zweiten Hälfte der Stelle. Eigentlich wäre es gut, wenn man das vorlesen könnte. Martin, bist du bereit, zurückzukommen und das vorzulesen? Lies mal bitte Kapitel 2, die Verse 13 bis 25 vor. Danke.
Und das Passafest der Juden war nah. Und Jesus zog hinauf nach Jerusalem. Und er fand im Tempel die Händler, die Rinde, Schafe und Tauben verkauften, und die Wechsler, die da saßen. Und er machte eine Geißel aus Stricken und trieb sie alle zum Tempel hinaus, samt den Schafen und Rinden, und schüttete den Wechseln das Geld aus und stieß die Tische um und sprach zu denen, die Tauben verkauften, trag das weg und mach nichts meines Vaters Haus zum Kaufhaus. Seine Jünger aber dachten daran, dass geschrieben steht, der Eifer um dein Haus wird mich fressen. Da antworteten nun die Juden und sprachen zu ihm, was zeigst du uns für ein Zeichen, dass du dies tun darfst? Jesus antwortete und sprach zu ihnen, brecht diesen Tempel ab, und in drei Tagen will ich ihn aufrichten. Da sprachen die Juden, dieser Tempel ist in 46 Jahren erbaut worden, und du willst ihn in drei Tagen aufrichten? Er aber redete von dem Tempel seines Leibes. Als er nun auferstanden war von den Toten, dachten seine Jünger daran, dass er dies gesagt hatte, und glaubten der Schrift und dem Wort, das Jesus gesagt hatte. Als er aber in Jerusalem war beim Passafest, glaubten viele an seinen Namen, da sie die Zeichen sahen, die er tat. Aber Jesus vertraute sich ihnen nicht an, denn er kannte sie alle. Er bedurfte nicht, dass jemand Zeugnis gebe von Menschen, denn er wusste, was im Menschen war.
Also der erste Schritt ist, dass man die Stelle studiert. Wir werden das nicht jetzt machen, weil wir, das würde, glaube ich, zu lang dauern. Und natürlich auch bei diesem ersten Schritt, wo ich die Stelle studiere, verwende ich manchmal Kommentare und so weiter und so fort. Und die haben wir nicht hier. Also ich werde nur einiges sagen jetzt zur Stelle, einige Punkte, und dann werden wir in Gruppen was anderes machen. Zunächst einmal, Schau bitte 1. Könige Kapitel 8 an. 1. Könige Kapitel 8. Wenn nicht, dann ich lese das sowieso vor. Das ist okay. Es ist keine Krise, wenn du das nicht anschaust. Aber das ist, es ist, ja, ich sag's noch einmal. Ich lese das vorher. Und ich stelle die Frage, bevor ich das lese, wo sieht man die Herrlichkeit Gottes? Im Alten Testament, wo hat man die Herrlichkeit Gottes gesehen? Das ist jetzt die Erzählung in 1. Könige Kapitel 8 vom Tempel, den Salomo für Gott gebaut hat. Kapitel 8, 1. Könige 8, Vers 10. Es geschah, als die Priester aus dem Heiligtum hinausgingen, da erfüllte die Wolke das Haus des Herrn, so dass die Priester wegen der Wolke nicht hinzutreten konnten, um ihren Dienst zu verrichten, denn die Herrlichkeit des Herrn erfüllte das Haus des Herrn. Das heißt, wenn immer man im Tempel war, hat man die Herrlichkeit Gottes sehen, ahnen können. Dort war die Herrlichkeit Gottes. Dann ist es erstaunlich, oder, dass in Johannes Kapitel 1, Vers 14, Johannes sagt, wir haben Jesus kennengelernt und wir haben seine Herrlichkeit gesehen. Es ist erstaunlich, dass in Kapitel 2 vom Johannesevangelium, Vers 11, dass Johannes schreibt, dass die Jünger Jesu Herrlichkeit gesehen haben. Und dann kommt er nach Jerusalem und er geht in den Tempel, wo man die Herrlichkeit Gottes sehen sollte, sehen sollte können. Ist das Deutsch? Ungefähr. Ihr wisst, was ich meine. Und die Herrlichkeit Gottes war nicht da. Auch als Einleitung. Das bedeutet nicht übrigens, wenn ich diese Stelle predigen würde, in einem Sonntagsgottesdienst, dass ich unbedingt 1. Könige 8, 10 und 11 vorlesen würde. Nicht unbedingt, aber das hilft mir bei der Vorbereitung, wenn ich die Stelle studiere. Ich möchte nicht zu viele Parallelstellen verwenden, wenn ich zum Beispiel im Gottesdienst predige. Ich glaube, das kann für einige Leute entmutigend sein. Noch eine Parallelstelle, noch eine Bibelstelle, die ich zeigen will, aber vorlesen will, 5. Mose, Kapitel 16, Vers 16. Ich lese das vor, weil es nur wieder Hintergrund ist, was im Gesetz Gottes steht. 5. Mose 16, Vers 16. Dreimal im Jahr soll alles männliche Volk bei dir vor dem Herrn, deinem Gott, erscheinen, an dem Ort, den er wählen wird. Später ist das natürlich der Tempel. Am Fest der ungesäuerten Brote und am Fest der Wochen und am Fest der Laubhütten. Das heißt, die Erwartung war, zum Beispiel zum Passafest, dass alle oder fast alle Männer in Israel, zumindest, vielleicht auch Frauen, aber die Männer auf jeden Fall, sie sollten nach Jerusalem ziehen, zum Tempel. 5. Mose, Kapitel 16, Vers 16. Und deswegen ist es wichtig, Vers 13 in Johannes 2, und das Passe der Juden war nahe, und Jesus zog hinauf nach Jerusalem. Und dann, wir kennen diese Begebenheit, wir kennen diese Geschichte, wir wissen, was da passiert ist. Und ich glaube, dass es ist gut jetzt, wenn wir versuchen, in Gruppen einiges zu tun. Also bevor ich das erkläre, was wir machen werden, möchte ich bitten, dass wir kleine Gruppen bilden, 3 oder 4 pro Gruppe, und schau, dass alle bereit sind, dieselbe Sprache zu verwenden. Also nur die Stühle ein bisschen drehen, damit man zusammenkommt. Also bitte 3 oder 4 pro Gruppe. Danke. Sind einige 3er, 4er Gruppen, die etwas größer ausschauen, aber ich kann damit leben. Das ist kein Problem. Gut. Also wir brauchen Johannes 2, 13 bis 25 vor uns, bitte. Jeder. Und was wir machen werden, ist das, was ich denn meine, das ist mein zweiter Schritt bei der Vorbereitung. Und das hat zwei Teile. Zunächst einmal, wir werden versuchen, eine Einteilung der Stelle zu finden in zwei oder drei oder vier Abschnitte, aber nicht 45. Und dann nachher werden wir versuchen, Überschriften zu finden. Aber zunächst einmal, es geht noch nicht um Überschriften. Zunächst einmal geht es einfach darum, dass ihr miteinander redet. Wie können wir versuchen, gibt es bestimmte Abschnitte in dieser Bibelstelle? Vielleicht werden die Absätze in deiner Übersetzung ein bisschen einige Vorschläge machen, aber vielleicht sind sie gute Vorschläge, vielleicht sind sie schlechte Vorschläge. Versucht zu finden und versucht ihr, euch als Gruppe zu einigen, was eine Lösung betrifft. Okay, vielleicht sagt ihr, ja, wir denken 13 und 14, 15 bis 23, 24 und 25. Das ist kein ernster Vorschlag meinerseits. Aber das ist das, was ich ungefähr suche, okay, oder? Dass ihr versucht, aber noch nicht Überschriften. Und ihr werdet was entdecken, während ihr dieses Gespräch habt jetzt. Ich meine, theoretisch haben wir den ersten Schritt, dass wir die Stelle studieren, schon gemacht, theoretisch, aber das war sehr schnell, das weiß ich. Aber ihr werdet entdecken, wenn ihr jetzt dieses Gespräch habt, wie können wir diese Stelle einteilen, dass ihr auch anfangen werdet, die Stelle zu studieren. Weil wenn jemand sagt, du, ich denke, dass der erste Abschnitt ist 13 bis 15, wenn die anderen sagen, warum? Und die Antwort bekommt, ja, weil hier das wird gemacht und dann nachher ist was anderes. Und ihr werdet die Stelle näher anschauen, während ihr versucht, zu einer Meinung zu kommen in eurer Gruppe. Wie werden wir die Einteilung machen? Ist das klar, was die Aufgabe ist? Könnt ihr nicken, wenn es klar ist? Super, danke. Ihr seid gute Nicker, danke. Es geht nicht um Überschriften, noch nicht um Überschriften, nur um eine Einteilung. Versucht euch zu einigen. Ich gebe euch 8 Minuten. Schau mal, wie es euch geht. Alles Gute. Danke, dass ihr dran. Ich weiß, dass diese Zeit jetzt viel zu kurz war. Das ist mir ganz klar. Das ist nur eine Übung, dass man das ausprobiert. Ich möchte von einigen Gruppen hören, die sich geeinigt haben. Also ich möchte nicht, dass von einer Gruppe hören, die sagen, ja, einer von uns hat gedacht, jemand anderer hat gedacht und meine Meinung, die richtige ist, ist diese Meinung. Also ich möchte Meinungen hören. Und ich sage, natürlich ist es möglich, dass es einige Möglichkeiten gibt, was wer's Einteilung betrifft in dieser Stelle. Das ist mir klar. Aber es gibt einige Einteilungen, die eindeutig falsch sind. Zum Beispiel, wenn jemand sagt, okay, der erste Abschnitt ist Vers 13 und 14, der zweite Abschnitt ist Vers 15 und der dritte Abschnitt ist 16 bis 24 und der vierte Abschnitt ist Vers 25, denke ich, ja, das ist nett, aber das macht keinen Sinn, okay? Aber es gibt natürlich, es kann Flexibilität geben. Also wir sind alle da und ich freue mich, dass die königliche Familie da oben in der Loge ist. Das ist sehr schön, danke. Okay, von einer Gruppe, bitte Hand heben, wenn ihr bereit seid, eure Einteilung zu sagen. Okay, vielen Dank, dass ihr da wart. Auf Wiedersehen. Ich brauche euch. Ja, diese Gruppe hier, bitte hört zu. Ja. Schön laut, bitte. Okay, diese Gruppe hier dann. Schön laut. 13 bis 16. 17 bis 22. 23 bis 25. Danke. Wir werden ein bisschen darüber diskutieren, aber danke. Gibt es eine andere Möglichkeit? Ich möchte nicht das Gleiche hören. Von ganz hinten, es muss sehr laut sein, ich bin 64 Jahre alt. 13 bis 17, 18 bis 22, 23 bis 25, danke. Wir werden darüber reden. Gibt es eine andere Möglichkeit von einer Gruppe? Ja, bitte. 18 bis 20, 21 bis Ja, ich schließe nicht vier Abschnitte nicht aus. Das Problem ist natürlich bei vier Abschnitten, dass man dann später vier Überschriften finden muss. Aber das ist okay. Eine andere Gruppe, eine letzte Gruppe, die etwas anderes hat? Ja, bitte. Entschuldigung, ich bin intellektuell überfordert. Also 13 bis 16. Ah, 17, 21, 22, ja. Ja, ich meine, es ist nicht undenkbar. Mein Problem damit ist, wenn das wirklich so die Einteilung ist, warum hat Johannes das geschrieben, wie er das geschrieben hat? Aber wir haben jetzt nicht die Zeit, darüber zu reden. Ich möchte Freunde bleiben, dass wir Freunde. Ich möchte nur über diese zwei Möglichkeiten reden. Ich schließe die anderen aber nicht aus. 13 bis 16. Die Frage ist letztlich, also die meisten Gruppen sind der Meinung, 23 bis 25 ist ein Abschnitt, oder? Am Ende. Und die Frage ist, ob es 13 bis 17, 18 bis 22 ist, oder 13 bis 16, 17 bis 22. Ja? Das ist letztlich eine Frage. Deswegen die Frage mit 17 ist der Grund, warum ihr also zu der Lösung gekommen seid, die ihr angeboten habt. Möchte jemand erklären, warum 13 bis 16 besser ist? 16, man könnte argumentieren, 16 ist das Ende der Handlung, Ende der Austreibung, Ende von dem, was Jesus tut. Und 17 ist dann, also sind Gedanken, Gespräch, Reaktion und so weiter. Und das könnte man so argumentieren. Warum sind, also die Gruppen, die denken, 13 bis 17 ist besser, warum? Ihr könnt halt nicht beide Meinungen vertreten. Ja, also man könnte sagen, Vers 17 ist die Erklärung von dem, was Jesus gerade gesagt hat. Und ich glaube, man könnte argumentieren, dass 18 ein neuer Anfang ist, dass die Juden dann sich einschalten. Tut mir leid, ich werde nichts mehr zu dem Thema hören können, weil wir sonst keine Zeit haben. Tut mir leid, ich weiß, dass das alles zu kurz ist und sehr frustrierend ist. Bitte seid geduldig mit mir. Also ich möchte jetzt vorschlagen, dass jede Gruppe, ich meine, ihr könnt bei der Einteilung bleiben, die ihr habt, sagen, dass ihr sagt, wir nehmen entweder 13 bis 16, 17 bis 22, 23 bis 25 oder 13 bis 17, 18 bis 22, 23 bis 25. Also persönlich, ich sage euch meine Meinung, das kommt mir persönlich vernünftiger vor, zu sagen 13 bis 17, 18 bis 22, weil ich denke, 18 ist der Anfang der Reaktion der Juden, der Führer der Juden, und deswegen dieses Gespräch über, wo Jesus sagt, bricht diesen Tempel ab und so weiter und so fort. Also ich würde persönlich nehmen 13 bis 17, 18 bis 22, aber ich werde niemanden dazu zwingen, das zu nehmen. Wenn ihr dabei bleiben wollt, 13 bis 16, das ist okay. Wir werden jetzt versuchen, den zweiten Teil, diesen zweiten Schritt zu machen. Ihr habt euch jetzt geeinigt über die Einteilung. Und jetzt geht es darum, drei Überschriften zu finden. Und die Überschriften sollen zwei Eigenschaften haben. Zunächst einmal, jede Überschrift soll ihrem Teil treu sein. Und zweitens, die Überschriften sollen irgendwie zusammenpassen. Obwohl ich diese Regel gebrochen habe, heute früh, mit den Versen 11 und 12. Okay, versteht ihr die Aufgabe? Versucht etwas zu finden hier und seid nicht zufrieden mit nur einer Möglichkeit, dass ihr drei Überschriften habt und denkt, ja, das ist nicht schlecht. Wenn ihr das habt, versucht eine andere Möglichkeit zu finden. Oder manchmal werdet ihr zwei Überschriften haben und denken, oh, keine Ahnung, wir finden nichts für die für Nummer zwei oder für Nummer drei. Dann fang noch einmal an. Also fang an jetzt. Wir haben wieder, ich gebe euch ein bisschen mehr Zeit, wahrscheinlich bis 10:50. Okay? Und ich werde euch in der Mitte unterbrechen und einen Vorschlag machen. Gut, alles Gute. Enjoy. Kann ich kurz unterbrechen? Falls ihr in eurer Gruppe irgendwie stecken geblieben seid, was ich mir kaum vorstellen kann, aber falls ihr stecken geblieben seid, ein Vorschlag für die erste Überschrift, 13 bis 17, wäre ein Vorschlag für den ersten Abschnitt, ob das 13 bis 16 oder 13 bis 17 ist, was Jesus tut. Was Jesus tut. Also, wenn ihr das ausprobieren wollt, könnt ihr dann schauen, was die zweite Überschrift eventuell sein könnte. Aber wenn ihr das nicht braucht, das, was ich jetzt gerade gesagt habe, kein Problem, ihr habt noch 5 Minuten Zeit. Und ihr müsst euch einigen in eurer Gruppe, was euer Lieblingsvorschlag ist, was die drei Überschriften betrifft. Danke, noch 5 Minuten. Gut, danke. Wir haben ein Mikrofon für Gruppen, die was sagen wollen. Also ich bitte jetzt um einige Vorschläge von Gruppen. Also wenn eine Gruppe einen Vorschlag machen will, bitte Hand hoch, schnell, und dann liest man die Überschriften vor, bitte. Bitte, ja. Und bitte habt die Bibelstelle vor euch, während wir diese Überschriften hören, damit wir uns die Frage stellen können, ist das der Stelle treu? Weil das natürlich das Allerwichtigste ist. Ja, bitte.
Also wir haben Vers 1 bis 17, der alte Tempel. 13 bis 17, der alte Tempel. Dann der neue Tempel.
18 bis 22.
Genau, und dann Glaube an den neuen Tempel.
Und dann?
Glaube an den neuen Tempel.
Glaube?
Oder der Glaube an den neuen Tempel.
Ich habe das letzte nicht gehört. Kannst du es noch lauter sagen?
Der Glaube an den neuen Tempel.
Der Glaube an den neuen Tempel. Ah, der Glaube an den neuen. Okay, aber wir haben der alte Tempel und der neue Tempel und dann der Glaube an den neuen Tempel. Okay, danke. Andere Vorschläge? Ja, das geht.
Wir haben. Hallo?
Ja, bitte.
Wir haben zwei Bereiche nur. Jesus räumt auf.
Jesus?
Jesus räumt auf. Mhm. Von Vers 13 bis 17. Und Jesus baut einen neuen Tempel von Vers 18 bis.
Okay. Mhm.
18 bis.
22?
22, ja. Dritte wissen wir noch nicht.
Okay, danke. Also die zwei Überschriften, die passen nicht ganz zusammen. Also zum Beispiel der alte Tempel, der neue Tempel, die passen zusammen. Aber der dritte Abschnitt ist sowieso ein bisschen anders, kommt mir vor. Können wir von dieser Gruppe hier was hören?
Also wir haben von Vers 13 bis 17, Jesus räumt auf. Dann von Vers 18 bis 22, Jesus baut auf. Und am Schluss, wie reagierst du drauf?
Ja, die dritte Überschrift ist ein bisschen weit hergeholt, aber trotzdem okay. Aber ich mag natürlich, weil ich es mag, wenn die Überschriften zusammenpassen, mag ich, dass es auf ist am Ende. So, Jesus räumt auf, Jesus baut auf. Das finde ich gut. Danke. Diese Gruppe hier?
Ja, es ist etwas komplizierter, aber wir wollten es mal versuchen. Der erste Abschnitt, also der Zorn Jesu über die fehlende Herrlichkeit.
Ich höre nichts. Warum höre ich nichts?
Entschuldigung. Der Zorn Jesu über die fehlende Herrlichkeit.
Der Sohn
Jesu. Der Zorn.
Bitte? Zorn.
Ja, Zorn.
Ja. Ja, als ehemaliger Österreicher muss ich auch sagen, Zorn hat zwei Silben. Zorn. Entschuldigung, du bist nicht schuld. Sag's noch einmal bitte. Jetzt weiß ich, wo wir sind. Der Zorn Jesu.
Also es handelt alle drei geht um die Herrlichkeit. Mhm. Das erste ist Jesu Zorn über die fehlende Herrlichkeit. Dann zwei Reaktionen auf Jesu Zorn. Ist das Erkennen seiner Herrlichkeit und das Nichterkennen seiner Herrlichkeit. Und der letzte, Jesu Wissen über seine echte Herrlichkeit. Also, weil er vertraut sich ja nicht allen an.
Ja, danke. Ich meine, das ist möglich, das ist für mich ein bisschen lang.
Ja, ist lang.
Aber ich mag Zorn, okay. Ich werde es üben, Zorn. Katja?
Also, wir haben im Vergleich dazu eine minimalistische Variante vorzuschlagen. 13 bis 17 Tempellehre, 18 bis 22 Tempelleben und 23 bis 25 Tempelgemeinschaft.
Tempellehre?
Also der falsche Tempel, leer mit zwei E, ne?
Ah, Tempellehre.
Ja,
ja, okay, ja.
Ist der falsche Modell, Lehre. Mhm. Leben ist Christus. Mhm. Und Gemeinschaft ist sozusagen die letzte Verwirklichungsebene des Tempels in den, die ihm glauben.
Okay, obwohl Leute hier nicht wirklich an ihn geglaubt haben, das ist ein Problem.
Ja, welche und welche nicht.
Also wenn sie, ja, aber die meisten nicht in dem Fall, glaube ich. Aber, na danke, ich verstehe das. Wir haben von eurer Gruppe schon eine gehört. Entschuldigung, ich höre nur eine Möglichkeit von jeder Gruppe. Tut mir leid, nicht von jeder Gruppe. Bitte von der Gruppe da.
Wir haben jetzt mal die gleichen Verse, aber bis 17 erst. Glaube aufgrund der Schrift.
Glaube auf
Grund der Schrift, mhm. Weil die Jünger sich an die Schrift erinnert haben. Dann bis 22, glaube aufgrund Jesu Zeugnis über sich selbst, weil sie sich erinnert haben, was Jesus gesagt hat. Und dann glaube aufgrund von Zeichen, weil dann von 23 bis 25 die Menschen zum Glauben kamen.
Das ist eine interessante Zugangsweise, ja.
Ja, weil ja, wenn man im ganzen Johannesevangelium sieht, ist es damit sie glauben, mhm, deswegen. Mhm. Ja.
Okay, ja, das ist denkbar. Danke. eine andere Gruppe, hinten bitte. Rechts hinten.
Wir hatten einige Gruppieren von Überschriften.
Aber wir hören nur eine.
Ja. Genau, mit deinem Vorschlag. Damit er nicht zu kurz kommt. Was Jesus tut, was Jesus sagt, was Jesus schlussfolgert.
Was war das dritte? Was Jesus
schlussfolgert.
Schlussfolgert, okay, ja. Ich meine, diese ersten zwei sind sehr einfach. Was Jesus tut, was Jesus lehrt, oder? Was es lehrt? Sagt. Oder lehrt, ja. Lehrt ist vielleicht ein bisschen besser als sagt, weil Jesus schon was gesagt hat im ersten Teil. Oder geschrien hat, aber na super. Ich denke, das ist einfach, aber es ist trotzdem, das hilft einem, in die Stelle zu kommen, zu sehen, was in der Stelle ist und das zu verstehen. Wir hören von nur noch einer Gruppe. Ja, ganz hinten da.
Der Tempel als Marktplatz.
Als Marktplatz.
Ja, dann der wahre Tempel und der Marktplatz im Herzen der Menschen.
Es gibt eine leise Aufruhr hier im Volk. Was war das jetzt? Tempel als Marktplatz, das schaffe ich. Und das zweite war?
Der wahre Tempel.
Der wahre Tempel, okay.
Und dann der Marktplatz im Herzen der Menschen.
Ja, ich denke, das ist sehr kreativ. Das finde ich super, dass ihr das ausprobiert habt. Es überzeugt mich nicht, aber ich finde es so super, solche Dinge zu probieren. Weil dann kommt man auf Ideen, die man vorher mit denen man sonst nicht gefunden hätte. Ich finde es sehr kreativ, super. Das, ich werde darüber nachdenken. Das gefällt mir. Ich werde euch sagen, was ich hatte, aber ich möchte klar machen, ich gebe euch jetzt nicht die Lösung. Das ist jetzt nicht die Antwort. Das ist jetzt nicht die richtige Antwort. Und ich habe mehr Zeit gehabt, um über diese Sache nachzudenken als ihr, weil das eh viel zu kurz war. Das ist eh klar. Was ich habe, ist 13 bis 17, Jesus richtet den Tempel. 18 bis 22, Jesus ersetzt den Tempel. Und dann die dritte Überschrift, Reaktion unechter Glaube. Weil ich damit sagen will, dass ich glaube, dass das ganze zweite Kapitel zusammenhängt. Dann haben wir bei der Hochzeit in Kana, Jesus der Gastgeber, Reaktion echter Glaube. Und dann Gericht im Tempel, Jesus richtet den Tempel, Jesus ersetzt den Tempel, Reaktion unechter Glaube. Und ich glaube, das passt irgendwie zusammen. Aber ich meine nicht, das ist die richtige Antwort. Das ist besser als eure Vorschläge. Der Grund, warum wir das jetzt gemacht haben in Gruppen, ist nicht, dass wir die beste Lösung finden oder dass wir einen Wettbewerb machen, wer war die beste Gruppe. Der Grund war einfach, dass wir das ausprobieren. Zunächst einmal, dass man eine Stelle einteilt. 2, 3, 4 Abschnitte. Und zweitens, dass man versucht, Überschriften zu finden für jeden Teil. Überschriften, die dem jeweiligen Teil treu sind und die zusammenpassen. Und wenn das dich irgendwie interessiert, es gibt einige Leute, die denken, das würde ich nie machen, das ist ja Blödsinn, das war alles jetzt verlorene Zeit. Das ist okay, ich kann damit leben. Wahrscheinlich. Aber es gibt andere, die denken, möchte ich ausprobieren mit anderen Bibelstellen. Und wenn das dich interessiert, dann möchte ich euch dazu ermutigen, das auszuprobieren. Ich habe es am Anfang, als ich angefangen habe, die Bibel zu lehren, die Bibel Auslegungspredigt zu machen, ich habe es am Anfang sehr schwierig gefunden. Vielleicht nicht so schwierig, die Einteilung der Verse zu finden, aber ich habe wirklich Schwierigkeiten gehabt, Überschriften zu finden. Und das fällt mir jetzt leichter als früher, weil ich mehr Übung gehabt habe. Und deswegen möchte ich euch dazu ermutigen, wenn das dich interessiert, dass ihr zwei Dinge macht, dass ihr betet, dass der Herr euch hilft, immer klarer das Wort auszulegen, so dass Leute das wirklich verstehen können. Und zweitens, dass ihr das ausprobiert, dass ihr übt. Weil mit der Praxis, mit der Übung, wird man erfahrener, das ist eh klar. Ein Schüler in England, der, glaube ich, 15 Jahre alt war, er war in einem Internat und er war Christ. Und es waren nicht viele Schüler, die gläubig waren. Und er hat die angesprochen und gesagt, wie wäre es, wenn wir dreimal in der Woche uns treffen würden vor Schulanfang, nur 20 Minuten lang. Wir könnten die Bibelstelle vorlesen, die der Bibellesebund vorschlägt für den Tag. Und dann einer von uns könnte 2 Minuten lang etwas darüber sagen. Und dann beten wir und dann gehen wir in den Tag hinein. Wollt ihr das ausprobieren? Und die anderen Schüler haben gesagt, ja, probieren wir das aus. Und dieser Schüler, der Alan geheißen hat, er hat das gemacht. Er hat sich vorbereitet und letztlich hat er einfach die Bibelstelle vorgelesen und letztlich hat er nur die Überschriften gesagt. Viel mehr Zeit war nicht. Aber er hat überlegt, wie ich das am besten lehren kann mit dieser Einteilung und mit diesen Überschriften. Und dann hat er ein bisschen zu jeder Überschrift was sagen können natürlich. Und dann am Ende der ersten Woche hat er der Gruppe gesagt, wollt ihr, dass wir das auch morgen machen? Und die nächste Woche machen? Und die haben gesagt, ja, das ist super. Dann hat er gesagt, wer möchte sich vorbereiten nächste Woche? Und die haben reagiert so. Und er hat gesagt, okay, ich werde es machen. Und er hat das dann dreimal in der nächsten Woche gemacht. Wieder Einteilung, Überschriften. Und dann am Ende der Woche hat er gesagt, wollt ihr das noch einmal machen? Und sie haben gesagt, ja, es ist super. Und er hat gesagt, wer bereitet sich vor? Und er hat dann einen Fehler gemacht. Er hätte sagen sollen, vielleicht du und ich, Michael, wir könnten das gemeinsam machen nächste Woche, oder? Aber stattdessen hat er gesagt, okay, ich mache das. Er hat das 3 Jahre lang gemacht. Und er ist zu einem der bekanntesten Bibelausleger in England geworden. Er ist anglikanischer Pfarrer geworden und er war dafür bekannt, dass seine Lehre klar war, verständlich war. Und das war, glaube ich, zum großen Teil deswegen, weil er eine Stelle natürlich gut studiert hat, aber auch eingeteilt hat und dann Überschriften gefunden hat. Überschriften, die dem jeweiligen Teil treu waren und die zusammengepasst haben. Also die Anwendung von dieser Geschichte ist das nicht, dass du dich anmeldest, Schüler zu werden in einem Internat in England, nur um Missverständnisse. Schauen wir, was draus wird. Die Anwendung ist Gebet und Übung. Wir müssen jetzt Schluss machen. Tut mir leid, aber danke, dass ihr mitgemacht habt. Ich bete. Vater, vielen Dank für dein Wort und danke für die Erinnerungen, die wir haben, wo jemand uns versucht hat, dein Wort zu verstehen. Vielleicht war das in einer Predigt oder in einem Bibelkreis oder Jugendkreis oder was immer. Vater, vielen Dank, dass du uns andere Christen schenkst, die uns helfen können, dein Wort zu verstehen. Und viele von uns, die in diesem Raum sind, wir wollen dich bitten, dass du uns ausrüstest, damit wir anderen helfen können, dein Wort zu verstehen und dein Wort dann zu leben. Herr, rüste du uns aus und bau du, Jesus, deine Gemeinde bitte in Deutschland und überall in unserer Welt. Wir danken dir jetzt für diesen Vormittag. Danke für einander. Danke für die, die das Essen vorbereitet haben und danke für das Essen, das du uns jetzt gibst. Und wir beten im großen und starken Namen Jesu. Amen. Mahlzeit.